Und Thema Atmen habe ich da auch erst gelesen. Die meisten Menschen atmen gerade so, dass sie nicht ersticken. Ich habe direkt angefangen, tiefer zu atmen, wenn du mal drüber nachdenkst.
Ja.
Herzlich willkommen zum Mitemis Podcast. Ich bin Gavin, Softwareentwickler und Podcaster. Liebe ZuhörerInnen, aus Zeitgründen muss das geplante Intro für diese Folge leider ausfallen. Und deswegen stelle ich euch direkt Lena Miesenbeck vor, Projektmanagerin und Time-Management-Coach bei der Mitemis AG. Herzlich willkommen, Lena.
Danke dir. Schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Im Namen aller EntwicklerInnen muss ich vielleicht ein kleines bisschen selbstironisch direkt fragen, was ist dieses Time-Management, von dem alle reden?
Das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage. Da kann man natürlich sehr viel drunter packen. Grundsätzlich bin ich Resilienz-Management-Coach. Zeitmanagement ist praktisch ein Aspekt davon. Mhm. Und der Hintergrund ist eigentlich der, dass man ja immer das Gefühl hat, zu wenig Zeit zu haben. Man könnte ja immer noch mehr tun und immer dieses Hustlen durch den Tag. Mhm. Und da setzt Zeitmanagement eben an, auch wenn es oft im Nachhinein nicht um Zeit eigentlich geht, die uns fehlt, sondern Energie, ja. Prioritäten. Genau.
Verstehe. Was sind denn Dinge, die so Zeit oder wie du sagst, Energie rauben?
Ich denke, heutzutage ist es einfach die Vielzahl an Dingen, die auf uns einprasselt. Mhm. Die Bereiche, ich meine, man hat Arbeit, man hat Familie, man hat die To-Do-Liste, vielleicht noch Hobbys, die man halt gerne machen möchte, wobei gerade diese schönen Dinge eigentlich meistens an letzter Stelle stehen. Und das macht man dann halt, wenn man dann noch Zeit hat, und dazu kommt es dann auch irgendwie nie. Und ich denke, das Hauptproblem ist wirklich dieser Dauerstress. Wir haben diese Abwechslung aus An- und Entspannung einfach nicht mehr. Mhm. Und das ist ja das, was uns dann am Schluss ausbrennt, warum wir keine Energie mehr haben und zu nichts mehr kommen. Und das wird dann ja eigentlich nur noch schlimmer. Da hast du dann diesen Teufelskreis am Schluss.
Das heißt, wir haben so viele Dinge zu tun, dass wir gar nicht mehr so richtig dazu kommen, zwischendurch mal nichts zu tun, verstehe ich das richtig?
Zum einen nichts zu tun, zum anderen auch uns zu überlegen, was wir als erstes tun, weil man sich schwer tut, Prioritäten zu setzen. Und je weniger man das tut, desto mehr reagiert man eigentlich nur noch auf das, was von außen kommt. Und desto mehr wird es einem auch aus der Hand genommen. Man sagt immer so, das klarste Element im Zimmer bestimmt den Kurs. Das ist dann halt von außen der Fall, wenn du es nicht selber tust.
Jetzt habe ich gemerkt, es prasseln E-Mails auf mein Postfach ein, du bietest bei uns Time-Management-Coachings an. Wie ziehst du das auf? Was hast du dir dabei gedacht?
Also grundsätzlich ist das, was ich für Itemis momentan aufbaue, in mehrere Module gegliedert. Mhm. Und wenn du jetzt gerade E-Mails sagst, dann sind wir eigentlich bei dem Punkt, dass man sich ein System aufbaut. Da muss man das Rad auch gar nicht neu erfinden. Also ich bin ein sehr großer Fan in dem Fall von Getting Things Done von David Allen. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber schlussendlich geht es um einen initialen Aufbau eines Systems, das dich dann im Weiteren unterstützt. Du legst Listen an, du legst Ordner an, und das gilt genauso für dein E-Mail-Fach. Das ist einmal ein bisschen mehr Aufwand, aber dann läuft das eben für dich, es wird zur Routine. Und das würden wir dann zusammen aufbauen.
Ja, das klingt für mich jetzt fast so ein bisschen paradox, dass ich erstmal ordentlich Zeit da reinstecken soll, meine Zeit zu sortieren.
Man wird aber nicht darum herumkommen, zumal die Frage ist, was ist die Alternative? So weiterzumachen wie bisher, wenn es nicht passt, ist eigentlich keine gute Lösung. Und wie viel Zeit man sich blockt, ist vielleicht auch die Frage, in welcher Situation man sich da gerade befindet. Mhm. Aber wenn man sich den Outcome anschaut, dann macht es schon Sinn, sich mal hinzusetzen. Und ich sage das auch in meinem Coaching öfter. Meine Hauptaussage ist eigentlich auch, triff bewusste Entscheidungen, egal wie die aussehen. Hauptsache bewusst, dass du nicht auf Autopilot unterwegs bist, weil es deine Lebenszeit ist. Mhm. Und darum geht's ja eigentlich. Die kriegst du nicht zurück und du weißt auch nicht, wie viel du hast. Das heißt, die solltest du eigentlich recht bewusst verplanen. Und das ist eigentlich das Fundament. Und darauf aufbauen kannst du dir überlegen, was eigentlich deine Ziele sind. Und nur wenn du das weißt, kannst du ja Prioritäten setzen. Wenn du dir diese Zeit nie nimmst, dann sind wir wieder beim reaktiven Modus. Das wird aber vermutlich nicht auf deine Ziele einzahlen. Also ultimativ die Frage, wenn du mal später zurückschaust auf dein Leben, wird das für dich okay gewesen sein, was du für Entscheidungen und Prioritäten gesetzt hast? Und dann muss man sich auch vor Augen führen, dass das Leben halt einfach aus Tagen besteht. Also so wie ich jeden Tag verbringe, so werde ich mein Leben verbracht haben. Und ich glaube, dass sich viele Leute das nicht wirklich bewusst machen. Weil wenn du so eine Arbeitswoche anschaust, jetzt arbeite ich sehr gerne, aber nicht jeder arbeitet vielleicht in dem Beruf gerade, in dem er ist, gerne. Wo man dann einfach oft hört, 5 Tage der Woche, denkt man sich ja gut, wenn es vorbei ist. Und 2 Tage der Woche ist dann wieder okay. Oder 1,5, weil Sonntagabend ist schon wieder kritisch.
Ja, Sonntagabend musst du wieder früh ins Bett und
genau. Und dann hast du eh schon im Kopf,
wieder da zu sein. Ja,
genau,
ja,
was du machen musst. Und wenn du das eigentlich mal übersetzt, dann sagst du, ein Großteil von diesen 7 Tagen hoffst du, dass deine Lebenszeit schnell vorbeigeht, um dann 1,5 bis 2 Tage eine gute Zeit zu haben, um dann wieder zu hoffen, dass der Rest schnell vorbeigeht. Das ist eigentlich eine wahnwitzige Aussage.
Das klingt nach keinem schönen Verhältnis, da bin ich ganz bei dir.
Und es muss ja auch nicht in diesem Ausmaß sein. Also es kann ja auch sein, dass man nur kleine Anpassungen in seinem Alltag vornehmen will. Das heißt ja nicht, dass die ganze Welt unglücklich ist. Mhm. Aber sich mal diese Frage zu stellen, wozu bin ich denn eigentlich hier? Was möchte ich mit meinem Leben anfangen? Weil oft stellen wir uns die Fragen, wenn es einem schlecht geht, wenn man extrem krank ist. Man muss nicht immer todkrank sein, aber scheint viel zu bringen, weil ganz oft Menschen dann radikale Veränderungen vornehmen. Was auch eine spannende Frage ist, warum es uns schlecht gehen muss, damit man was ändert. Aber wenn man es halt nicht von klein auf gelernt hat, du machst erstmal nach, was du bisher gesehen hast im Umfeld und du änderst halt dann was, wenn es richtig weh tut. Und vielleicht, und das möchte ich auch mit meinem Coaching erreichen, musst du nicht warten, bis du so krank bist, dass du gar keine andere Wahl mehr hast, als was zu ändern. Vielleicht kannst du es vorher einfach schon machen und das bewusst und von dir aus.
Ja, das würde ich gerne mal ins Verhältnis setzen zu tatsächlicher Projektarbeit in der Softwareentwicklung. Da kenne ich das tatsächlich auch, dass irgendwas erstmal so richtig kaputt sein muss. Ja. Bevor die Zeit und bevor die Arbeitszeit eingeplant wird, das gerade zu rücken, das bereitet dann am Ende auch tatsächlich häufig mehr Schmerzen, als wenn man es von vornherein angegangen wäre.
Und auch Prioritäten setzen, gerade im Softwarebereich. Also agil ist ja auch oft die Entschuldigung für völliges Chaos. Also ich komme ja auch aus dem Softwarebereich und wenn du klare Prioritäten in deinem Sprint hast, normalerweise hast du dann einen relativ soliden Verlauf und dann kannst du auch dir eher Gedanken machen, was ist denn Priorität und sowas vorher abfangen, bevor dieser kleine Bug sich auswächst in den völligen Crash. Kannst du eigentlich auf jeden Lebensbereich anwenden. Es geht auch nicht nur um Arbeit oder nur um Privat. Es ist ja alles deine Lebenszeit. Das ist ja genau der Punkt.
Ja, das stimmt. Du hast mich schon mal überzeugt, dass es sinnvoll ist, mit der Lebenszeit was Sinnvolles anzufangen. Nun frage ich mich tatsächlich, gibt es Erkenntnisse darüber, wie viel man da tatsächlich machen kann, wie viel das bringt?
Also Coaching an sich, ich würde Inhalt und Coaching erstmal in der Frage trennen. Coaching an sich, denke ich, es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil der Begriff Coach nicht geschützt ist.
Ja,
theoretisch kann absolut jeder sagen, ich bin jetzt Coach. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite haben wir in Deutschland einen sehr starken Fokus. Sobald du einen Zettel in der Hand hast, sei es Ausbildung oder sei es Zertifikat, dann kannst du was. Das muss nicht immer stimmen. Auf der anderen Seite, dass sich jeder so nennen kann, ohne jegliche Vorausbildung oder Grundlagen, ist auch beunruhigend. Ich denke, man muss da ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören, welcher Coach zu einem passt. Insgesamt muss die Wellenlänge passen. Nicht jeder Coach passt zu jedem Coachee und es muss ein gewisses Vertrauensverhältnis da sein. Und vielleicht dann auch mal drauf schauen, hat derjenige Zertifikate oder irgendeine Vorausbildung. Und dann hast du auf der anderen Seite den Themenbereich. Also da ist es eben schon mal sinnvoll, sich damit beschäftigt zu haben, was möchtest du eigentlich erreichen? Sowas kann man auch in einem Gespräch herausfinden. Oft sind es nicht die Punkte, an denen man dann arbeitet, mit denen derjenige zu einem gekommen ist. Derjenige kommt mit einem Zeitproblem. Du änderst damit, dass du an Prioritäten arbeitest zum Beispiel. Natürlich sollte das oder normalerweise ändert das daran, dass derjenige mehr Zeit hat, aber das ist ein Symptom und
ja,
nicht die Ursache.
Ich verstehe. Ich meine, es ist ja auch völlig klar. Deine Zeit kannst du nicht erhöhen. Die ist fest. Solange wir keine Zeitmaschinen erfinden oder wir einfach, keine Ahnung, eine Möglichkeit, einfach weniger zu schlafen oder so.
Richtig. Und das ist eben genau der Punkt, wenn wir mehr Zeit hätten, was würden wir denn damit machen? Also würden wir das wirklich besser nutzen? Und da bist du dann bei der Unterscheidung zwischen, ich bin beschäftigt, was sich ja mal ganz toll anfühlt. Ich kann den ganzen Tag in Meetings sitzen und bin super beschäftigt. Ich komme aber nirgendwo raus. Oder ich bin produktiv in dem Sinne, dass ich auf ein Ziel zugehe und dann auch ein Outcome habe, von dem ja vielleicht nicht nur ich was habe, sondern andere auch. Und dann, wenn du an den Themen arbeitest, du kannst halt gucken, es gibt sehr viele Studien zu vielen Themen. Du hattest ja auch mal Time Management oder auch Richtung Produktivität gesagt. Es ist ja zum einen die Frage, was macht Stress mit uns, wenn wir nichts tun? Allein dazu gibt's ja schon unendliche Studien. Von es zerstört dein Gehirn, du wirst eigentlich dümmer. Du kriegst einen Herzinfarkt, du kriegst einen Burnout, du kriegst Depressionen. So, das ist jetzt mal vereinfacht und ein bisschen verstärkt ausgedrückt. Aber eigentlich zerstört uns Dauerstress, muss man dazu sagen. Punktuell, temporär ist nicht das Problem. Dieser Dauerstress ist das Problem, zerstört uns eigentlich Stück für Stück und auch auf psychischer Ebene. Und das andere ist einfach, was du dagegen tun kannst. Und da kommst du recht schnell zur Resilienzforschung. Also da kommst du zu diesen 7 Säulen, die sich einfach herauskristallisiert haben aus der Forschung. Und da ist sowas dabei wie Selbstmanagement, Selbstwirksamkeit. Und das ist belegt, dass das funktioniert und das Stresslevel abbaut. Es gibt Bewältigungsstrategien. Und da musst du dann in die Teilbereiche reinschauen. Zum Beispiel regenerative Stressbewältigung. Ja. Dann kannst du zum Beispiel Meditation rausgreifen. Gibt's unendlich viel Forschung dazu, was das mit deinem Gehirn macht, dass du sogar vom Gehirn her jünger wirst, wenn du regelmäßig meditierst. Du musst halt aus diesem generellen Überbau, wozu es sehr viele Studien gibt, Methoden rausgreifen, die für dich funktionieren. Und das kann je nach Typ ganz unterschiedlich sein.
Wo du es gerade angesprochen hast, was ist Meditation? Doof gefragt. Für mich stellt sich das jetzt, ein bisschen zynisch gesprochen, so dar, als würde ich mich im Schneidersitz hinsetzen und spirituell werden.
Das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man das auf seinen Typ hin anwenden und anpassen kann. Meditation kann sein, du sitzt im Schneidersitz da ganz spirituell und gehst in Verbindung mit dir selbst, erdest dich 2 Stunden lang. Kann sein. Kann aber auch sein, du gehst eine halbe Stunde im Wald eine Runde joggen, weil du da dein Gehirn runterfahren kannst, auf eine andere Frequenz bringen kannst. Du kannst der Typ dafür sein, der das eher in Ruhe und ich sage jetzt mal Stillstand in dem Sinn, dass du einfach nur irgendwo sitzt oder liegst, machst. Oder dass du eher aktiv bist, spazieren gehst, aufräumst, so das Typische, die Ideen kommen unter der Dusche. Du beschäftigst dein Gehirn mit so No-Brainer-Sachen und auf einmal kommen da Lösungen raus, einfach nur, weil du dein Gehirn ein bisschen runtergefahren hast, die Frequenz geändert hast. Meditation ist ein sehr, ich möchte schon fast sagen, belasteter Begriff, wie Coaching auch, wie Achtsamkeit auch. Genau. Aber es hat nichts mit ESO zu tun, es hat eigentlich mit bewussten Entscheidungen zu tun. Mehr ist es eigentlich nicht.
Also wenn du es so ausdrückst, dann würde ich behaupten, für mich ist dann wahrscheinlich Meditation, wenn ich mir eine Gitarre in die Hand nehme und eine halbe Stunde halt nur Musik mache. Und ja, du hast recht, hinterher sieht die Welt anders aus.
Und vielleicht ist einem nicht alles, ich sage mal, natürlich gegeben. Zum Beispiel vom Typ her bin ich eher so der aktive Typ, sowas wie Sport. Dazu muss ich mich nicht zwingen, da muss ich mir keine Routine aufsetzen. Das mache ich, weil ich das möchte. Kann für jemand anders genau umgekehrt sein. Gerade sowas wie Achtsamkeit, das ist ja auch immer der Grund, warum macht man so eine Ausbildung. Ich habe es auch ein Stück weit für mich gemacht, weil das zum Beispiel etwas ist, was nicht natürlich zu mir kommt. Dafür tut mir das gut, Routinen aufzusetzen, weil ich vom Typ her nicht dazu tendiere, diese Pausen automatisch zu machen. Und deswegen kann es eben gut sein, für jemanden Routinen aufzusetzen, im aktiven, im passiven Bereich, je nachdem, was deine Ziele da eben sind.
Ja, verstehe.
Und auch vielleicht zum Punkt Messbarkeit und Erfolg. Zum einen hast du natürlich diese Studien. Zum anderen gehst du dann in einem One-on-One-Gespräch. Ich bin kein großer Fan von großen Gruppencoachings. Das ist vielleicht auch eine Typsache. Meiner Meinung nach sitzen viele Leute zusammen, am besten mehrere Tage am Stück, fühlen sich danach besser, weil man ja was gemacht hat und setzen danach nichts um. Und in großen Runden sprechen sowieso immer nur 1-2 Leute. Das ist mein Eindruck. Es kann ganz anders für andere Leute sich darstellen, aber ich bin eher ein Fan, wie mit dem Programm auch, das ich da aufbaue. Ich habe so ein Basisprogramm, diese Recordings, die ich aufgezeichnet habe, und dann kann man im 101 in die Tiefe gehen. Und da schaust du dann eben, was ist das Ziel? Das kannst du dann zusammen erarbeiten. Und messbar wird es ja dadurch dann, nicht jedes Thema ist einfach messbar. sowas wie Meditation, theoretisch kannst du deine Gehirnwellen messen. Okay. Mm, ja. Aber zum Beispiel kann es ja sein, ein Ziel sozusagen ist, ich möchte mehr für mich tun. Das ist aber halt null spezifisch. Wann weißt du, dass du das erreicht hast? Was ist mehr? Was ist für mich und was ist tun?
Ja, misst man dann die Endorphin-Level oder?
Der Punkt ist halt, wenn du das so stehen lässt, wirst du nie wissen, ob du es erreicht hast und normalerweise auch nie anfangen, weil du wüsstest ja gar nicht wo. Das heißt, du musst erstmal für dich definieren, was heißt mehr. Mehr für mich tun kann sein, jeden Morgen möchte ich eine halbe Stunde mein neuestes Buch lesen, meditieren, meinen Tee trinken. Das muss gar nicht immer die großartige Meditation sein, dass man im Yogi-Sitz da einfach für sich komplett runterfährt und erleuchtet wird. Es kann auch sein, du trinkst deine Tasse Tee und wirst nicht angesprochen und schaust aus dem Fenster vielleicht noch. Das kann ja schon reichen. Und das ist dann aber messbar, wenn ich sage, jeden Tag eine halbe Stunde, was genau tue ich und wofür, überleg dir wofür. Dann weißt du auch, wann du da ankommst und das kannst du tracken. Dann ist es messbar.
Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, du fängst gerade an, mir meine regelmäßigen Rauchpausen wieder schmackhaft zu machen. Ich weiß, dass ich damit aufhören sollte. Ich weiß nicht, ob ich das damit sagen wollte. Nee, aber das ist tatsächlich ein Effekt, den ich so beobachtet habe. Natürlich sollte ich mir für meine eigene Gesundheit was anderes zum Abschalten suchen. Aber so 5 Minuten zwischendrin komplett abschalten ist, muss ich sagen, extrem hilfreich.
Und da bist du gerade auch beim Punkt, du sagst 5 Minuten, das kann schon reichen. Mhm. Gerade zum Atmen zum Beispiel, das klingt total banal. Und die meisten Sachen sind total banal, wir tun sie nur nicht. Jeder hat die Zeit, sich 5 Minuten zu nehmen. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das ein Zeitproblem ist. Und Thema Atmen habe ich da auch erst gelesen. Die meisten Menschen atmen gerade so, dass sie nicht ersticken. Ich habe direkt angefangen, tiefer zu atmen, wenn du mal drüber nachdenkst.
Ja.
Und was das aussagt. Weil wann atmen wir flach? Wenn wir Stress haben, wenn wir Angst haben, wenn wir angespannt sind. Das ist eigentlich eine krasse Aussage, dass es da schon losgeht und sich 5 Minuten am Morgen zwischen den Meetings zu nehmen und zu atmen, klingt so unfassbar banal. Und ich glaube, manche Leute gehen ins Coaching und erwarten sich dann ein Wunder. Und es wird ja dann auch oft versprochen, komm in die Gruppe, kauf dieses Buch und das ist die Allheillösung.
Natürlich.
Ganz genau. Das ist ja mein Luxus hier bei Themis. Ich muss das nicht verkaufen. Ich kann das einfach anbieten im Rahmen meiner Arbeit nebenher noch. Ich muss das nicht verkaufen, aber einfach zu sehen, das kann was bringen. Aber man muss die Entscheidung treffen, an etwas zu arbeiten und dieses Commitment einfach dahinter haben.
Ja, da echoest du interessanterweise, was uns Volker gerade erzählt hat, unser Sportcoach, der auch genau das gesagt hat, wie froh er ist, dass er das nicht verkaufen muss.
Ja.
Und das, ja, da bin ich auch so bei euch, auch da wieder. Bin ich zynisch in einer Welt, wo wir alle Geld verdienen müssen? Lässt sich alles zum Geld machen missbrauchen? Auch da natürlich Dinge, die uns gut tun sollen.
Auch vorsichtig. Warum soll dieses eine Buch nur die Lösung sein? Und es sind eben oft diese banalen Dinge, wo Leute oft überrascht sind, weil sie sagen, sie hätten jetzt die Wunderlösung erwartet. Nein, das sind die banalen Dinge, die wir jeden Tag machen oder eben nicht machen. Und das ist es eigentlich. Und dann bist du wieder zurück bei Lebenszeit und jeden Tag zu nutzen. Nicht unbedingt, wie es dir was bringt. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein, immer Richtung Produktivität, mehr, schneller, mehr tun. Muss gar nicht das sein, was willst du erlebt haben, wenn du zurückschaust. Und das muss dann nicht in diesem einen Buch stehen und das muss dann nicht dieser eine Coach sein. Das muss auch nicht mein Coaching sein, um Gottes Willen. Das ist ein Angebot. Man kann sich bestimmte Methoden rauspicken. Nicht alles ist für jeden was. Da kann man vertieft daran arbeiten. Das muss aber auch nicht ich als Coach sein. Mhm. Und das ist ja das Schöne, dass man sich das aussuchen kann. Wenn ich erreichen kann damit, dass sich Leute die bewusste Frage stellen, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen und mit diesem Tag und bewusster leben, bin ich ja eigentlich schon happy. Das muss nicht mein Coaching dann im Nachhinein sein.
Ja, und vielleicht mit dieser Podcast-Folge erreichen wir noch mal ein paar 100 Leute, die sich dann auch noch mal genau das Gleiche fragen.
Würde mich freuen.
Du machst deine Coachings jetzt seit, jetzt aus dem Gedächtnis würde ich sagen, ein paar Monaten? Ist es also bei uns, ist das richtig?
Bei Ethemas jetzt, ja genau. Also Ende letzten Jahres habe ich damit angefangen, die Recordings zu erstellen. auch vor dem Hintergrund, das sind ganz kurze Fokus-Sessions, immer so ein paar Minuten nur lang. Auf Englisch jetzt momentan, einfach weil der Großteil der Firma auch Englisch spricht.
Ja.
Vertiefung kann man dann ja auch auf Deutsch auch machen. Und der Grundaufbau ist eben dann auch Richtung Zeitmanagement. Das ist auch schon fertig. Deep Work und Fokus ist jetzt auch fertig. Ich arbeite jetzt gerade daran, ein System aufzusetzen und dieses Getting Things Done zu implementieren, aber auch Routinen und erstmal dieses Entrümpeln. Und dann wird noch was zu Zielen und Motivation kommen. Eventuell auch Richtung Mindset ist auch schon so ein verbrannter Begriff. Ich nenne es mal Reizreaktionsketten und Denkmuster.
Das jetzt hast du mich als Nerd an der Angel. Willst du dazu ein kurzes Preview geben?
Kann ich machen. Also das ist tatsächlich noch nicht ausgearbeitet, aber der Grundgedanke ist, dass man in bestimmte Schleifen immer wieder reinrennt vom Verhalten her, weil man bestimmte Denkmuster hat. Und wo man zum Beispiel auch beim Resilienzcoaching ansetzt, bei diesen Reizreaktionsketten ist, du hast bestimmte Reize, die kommen von außen. Je nachdem, wie bewusst man lebt, kann man sogar das steuern. Aber sagen wir mal, von außen, das hast du erstmal nicht in der Hand.
Ja.
Aber was du in der Hand hast, ist deine Reaktion. Das heißt, es passiert irgendwas, das ist erstmal neutral. Das ist weder gut noch schlecht. Kann auch für den einen gut oder schlecht sein und für den anderen anders. Erstmal neutral, da passiert etwas. So, und dann fangen wir an zu interpretieren, was bedeutet das für mich. Dann bekommen wir Angst oder denken uns, ah nee, ist eigentlich richtig toll, aber es ist eine Bewertung, die da stattfindet. Und die hast du in der Hand. Allein schon das hast du in der Hand, dass du nicht direkt reagierst, sondern dir eine Minute Zeit nimmst oder ein paar Sekunden. Ist mehr schon, als manche Leute machen, um sich zu denken, was bedeutet das wirklich für mich? Ist es wirklich wahr? Wenn es negativ ist, was wäre denn Worst Case? Kann ich es auch umdeuten? Oder könnte ich mit dem Worst-Case-Szenario auch umgehen? Oder wie kann ich in einer sinnvollen Art und Weise darauf reagieren? Und das hast du in der Hand und das kann man trainieren und kultivieren.
Kann ich mir das so vorstellen wie, ich mache jetzt mal ein kleines Bild. Ich bin morgens beim Bäcker, irgendwie auf dem Weg ins Büro, an den wenigen Tagen, in denen ich mal ins Büro gehe, seien wir ehrlich. und da stehen 10 Leute an und vorne steht eine alte Dame und zählt ihr Kleingeld, eine Münze nach der anderen auf den Tresen. Das ist jetzt ja nur eine Situation. Und verstehe ich das richtig, dass du mit diesen Denkmustern quasi meinst, dass ich jetzt ja auch intern eine Wahl habe, mich entweder darüber aufzuregen oder eben nicht.
Und einzusehen,
ne, dass ich auch 5 Minuten früher hätte losgehen können.
Zum einen das, man kann antizyklisch planen oder einfach so sein Learning draus ziehen. Du kannst aber auch die Zeit nutzen. Tatsächlich ist das in diesem Systemaufbau auch mit drin, sich zu überlegen, okay, ich stehe jetzt hier ja sowieso. Was mache ich grundsätzlich in Situationen, in denen ich warten muss? Das können ja unterschiedliche Situationen sein, wie im Auto zum Beispiel kann ich jetzt vielleicht nichts lesen, da kann ich aber einen Podcast hören. Wenn ich da stehe, habe ich vielleicht mein Handy dabei und mein Kindle da drauf und dann kann ich da mein Buch weiterlesen.
Ich empfehle den Podcast.
Ja, genau, zum Beispiel. Ganz uneigennützig.
Genau.
Und das kann ich vorausplanen, weil es kann immer wieder passieren, dass ich irgendwo warte. Ich weiß vielleicht nicht wann und wo. Aber wenn ich mein Handy und oder mein Buch oder so dabei habe, ist mir das egal. Natürlich ist man nicht Buddha. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich sofort in den Zen-Zustand gehe und sage, okay, ich lese halt. Oft geht das, nicht immer. Aber auch diese 100%, da sind wir beim Thema Perfektionismus, einer der schlimmsten Stressoren vermutlich überhaupt.
Ja.
Da ist man nicht komplett davor gefeit. Man kann das aber trainieren.
Ja, sehr, sehr cool. Sehr cool. Was hast du bisher so an Feedback bekommen für die Coachings?
Also ich kann tatsächlich nicht auswerten, wie viele Menschen meine Videos gesehen haben. Ich weiß auch gar nicht, ob das die Aussage wäre. Zum einen, weil wenn ich schon einem geholfen habe, der das gesehen hat, wäre es mir gar nicht so wichtig, dass es 100 gesehen haben. Zum anderen, ich glaube nicht, jeder nimmt sich auch die Zeit, ein Feedback zu geben. Was ich bisher gehört habe, war, dass es geholfen hat, einfach, dass es kurze Sessions sind und direkt auf Umsetzung gemünzt und nicht große Theorieblöcke. Genau, also das war somit das Hauptfeedback, das ich bekommen habe. Und teilweise aber eben auch, dass die Leute es super spannend finden, aber noch keine Zeit haben, sich es anzuschauen. Und ich kann das nachvollziehen. Man hat so viele Themen, ich kann es total nachvollziehen. Und da bist du dann vielleicht wieder so ein bisschen zurück zur Ausgangsfrage, Aspekte von Zeitmanagement. Dabei, dass man sich eventuell mal so Fokus-Sessions setzen muss. Weil Zeit, wie gesagt, ist es schon wieder gar nicht, sondern die Energie und die Gehirnkapper, sich auf was länger zu konzentrieren, was teilweise nur geht, wenn du einfach ein bisschen ununterbrochene Zeit am Stück hast. Sowas zum Beispiel. Ich beschäftige mich damit seit 10 Jahren. Das begeistert mich, das interessiert mich, ich teste das, das macht mir Spaß. Wenn du das noch nie gemacht hast, hast du eine gewisse Einstiegshürde. Das kann ich auch verstehen. Und dann hast du drängende Projekte, daher ja auch diese kurzen Einheiten. Ich denke, unterm Strich muss man sich die Frage stellen, wo möchte ich stehen? Ist es eine bewusste Entscheidung, dass ich was anderes vorher tue? Was tue ich dafür, wo ich stehen möchte? Und wie gesagt, das muss nicht das Coaching sein. Aber vielleicht kann man sich einfach mal die paar Minuten dazwischen nehmen oder vielleicht auch nicht, um das Coaching anzuschauen, sondern zum Atmen einfach nur.
Ja, ja. Und auch da muss ich wieder sagen, wir haben es im Podcast schon früher erwähnt, als Entwickler oder Entwicklerin, wenn du einen 8-Stunden Arbeitstag hast, dann wenn du davon wirklich 8 Stunden programmieren würdest, dann bist du innerhalb von Tagen im Burnout. Es ist komplett unmöglich.
Richtig. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, also ich meine, 8 Stunden am Stück, das ist einfach, das kann man auch nachweisen, dass das nicht machbar ist.
Ja, ja.
Und das andere ist aber auch umgekehrt, wenn ich sage, 2 bis 4 Stunden, die ich mir an einem Vormittag nehme, wo ich nur an einer Sache arbeite, ohne, da ist dann mein Slack aus, da ist mein E-Mail-Fach zu. Danach ist mein Gehirn, als wäre ich im Urlaub gewesen, obwohl ich gearbeitet habe.
Total.
Aber ich war nicht reaktiv, ich war in diesem Flow-Zustand eigentlich schon.
Ja.
Und das kann man halt auch in der Arbeit erleben.
Total, total. Also die besten Arbeitstage für mich persönlich sind immer die, wo ich ungestört an einem Feature arbeiten kann und tatsächlich dann am Ende des Tages zurückblick und mir vor Augen führen kann, was ich alles geschafft habe.
Du hast halt normalerweise ein sichtbares Ergebnis, genau.
Ja.
Das ist jetzt in manchen Jobs einfacher als in anderen, sage ich mal. Im Projektmanagement ist das oft sehr schwer.
Ja, das glaube ich.
Da ist so das, was mir am meisten hilft, dieses Clustern, dass ich dann zum Beispiel einen Vormittag oder Nachmittag voll nur mit Terminen habe. Und die andere Hälfte vom Tag, nicht immer kann man es so klar abgrenzen, Fokusarbeit zum Abarbeiten. Dass man wirklich schaut, dass man bestimmte Themenbereiche clustert, sich in was einlesen, mit Leuten sprechen, telefonieren oder Erledigungen außerhalb. Alles sowas clustern und entsprechend einplanen, dann bist du schon in diesem speziellen Flow drin und machst einfach nur noch weiter. Das macht es einfacher.
Ja, ja.
Ich würde vielleicht eins noch ergänzen, einfach weil es mir irgendwie gerade einfällt und weil wir das Thema Achtsamkeit und ESO auch hatten. Es gibt da dieses Buch, hast du das gelesen, Achtsam Morden?
Ich habe davon gehört, ja.
Und nicht zur Nachahmung empfohlen, aber es ist ein sehr unterhaltsames Buch. Kann man sagen, eine Mischung aus Krimi, weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls auch aus Achtsamkeitsübungen, sage ich mal. Also tatsächlich echten Achtsamkeitsansätzen und Übungen, aber unterhaltsam dargestellt. Und jeder, der so diese Einstiegshürde hat, dass man sagt, oh, will ich mich damit und ESO und überhaupt. Das Buch ist nicht schlecht, es ist unterhaltsam und man kann vielleicht was mitnehmen. Er geht sehr achtsam durchs Leben. Nicht nachahmen, aber es ist sehr nachvollziehbar.
Okay, das ist jetzt schon die 2. Empfehlung, die ich gekriegt habe. Dann bei der 3. Empfehlung muss ich es dann doch mal lesen. Okay.
Soll ich dir nochmal empfehlen? Das gilt erst 3.
Nee, das gilt nicht, das gilt nicht. Alles klar.
Genau.
Ich wünsche dir noch einen sehr schönen Freitag und
vielen Dank.
Ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich dir auch und danke, dass ich dabei sein durfte.
Und wie immer danke ich euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Ob am Schreibtisch, im Auto, in der Schlange beim Bäcker oder wo auch immer. Nachdem Lena uns gerade vor Augen geführt hat, dass das Leben die Summe seiner Tage ist, sage ich besonders gerne, habt noch einen schönen Tag.